Auto Weird FM.
Advent, Advent, der Podcast brennt. Herzlich willkommen da draußen zu AutoWeird FM Folge 94, heute am 2. Advent. Und es hat sich auf den Weg gemacht, es hat geholpert und gepoltert. Mit dem schweren Geschenkesack auf dem Rücken ist hier heute eingetrudelt Knecht Ruprecht, Holger Große Plankermann. Hallo Holger.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Das war ja mal eine Ansage.
Wir haben nämlich tatsächlich heute auch Nikolaustag.
Ja.
Hast du deine Stiefel geputzt und vor die Tür gestellt?
Nee.
Damit da auch was Schönes drin war.
Nee, ich habe die einfach nur so vor die Tür gestellt. Damit sie vielleicht geputzt werden.
Vor die Tür gestellt und dann war eine neue Espressomaschine drin.
Im Schuh. War der Stiefel weg. In Düsseldorf ist das nicht der Stiefel weg.
Oder ja, Düsseldorf hat doch eigentlich gar nicht so einen Ruf, dass es ein schlechtes Pflaster ist, oder?
Kommt drauf an, wo du bist. Kommt drauf an. Ich kann mich daran erinnern, als wir beide mal am Worringer Platz waren.
Der Worringer, aber es gibt da jetzt nicht so richtig so Quartiere, die so einen Ruf haben.
Ja, Garrad unten.
Junge, ich bin in der Nähe von Gelsenkirchen aufgewachsen.
Aber in Gelsenkirchen, da sind die doch alle lieb. Komm, in Gelsenkirchen, die haben zwar keine Ahnung von Fußball, aber
ja, bei uns sagt man ja, kommst du nach Bottrop, kriegst du auf den Kopftrop und kommst du nach Gladbeck, klauen sie das Fahrrad weg, ne?
Das ist witzig ein bisschen. Das ist ein bisschen witzig,
ja. Düsseldorf ist für mich eher so, weiß nicht, du wirst halt vom Porsche Cayenne vom Fahrradweg weggehupt oder so. Das ist für mich eher Düsseldorf.
Das stimmt, ja. In Düsseldorf gab es ja wie in vielen anderen Städten auch so eine Diskussion um Fahrradwege, weil irgendwie Düsseldorf ist ja keine sehr fahrradfreundliche Stadt. Ja.
Da wurde dann darüber diskutiert, wie man da endlich mal die ganzen Fahrradwege alle entfernen kann, damit dann die Autos mehr Platz haben.
Und das ist richtig, ja, das ist richtig, weil man irgendwie damit mit seinem Porsche Cayenne dann weniger Platz hat.
Ja.
Dann fährt man hier auf der Friedrichstraße, da fährt man auch auf der Fahrradspur, weil ist ja irgendwie ist auch Straße. Und was interessiert mich diese scheiß Linien?
Ja, du bläst da gerade in natürlich mein Fahrradhorn rein, weil ich bin ja großer Fahrradverkehrverfechter und habe mich ja auch im ADFC angemeldet. Mhm. Und der schickt mir sogar einmal im Quartal die Radwelt. Das Clubmagazin vom ADFC. Mhm. Und da wird das auch immer wieder thematisiert, wie das
Düsseldorf.
Düsseldorf auch. Nee, so Pop-Up-Bike-Lanes und wie man sich an anderen Städten irgendwie ein Vorbild nehmen kann. Natürlich Utrecht und so weiter ist da immer vorne mit dabei. Da gibt es ja, glaube ich, auch dieses Fahrradparkhaus sogar, wo letztens irgendwie einer mit dem Auto reingefahren ist. Was ich auch sehr lustig fand. Naja, auf jeden Fall wird da immer gesagt, dass eigentlich die Königsklasse der Fahrradspuren ist, wenn die baulich getrennt sind von der Straße. Aber das ist halt blöd, weil man dann mit dem Porsche Cayenne ja nicht mehr da langfahren kann.
Das ist ja die alte Diskussion irgendwie, dass die Stadt, also dass das vom Auto okkupiert ist, dass das ja eigentlich gegen die Natur ist.
Ja.
Sondern dass es ja eigentlich erstmal fußgängerzentriert sein sollte.
Es gibt ja in Düsseldorf sogar ein, zwei Straßen, zum Beispiel die unten am an den Bilker Arkaden, fängt die, glaube ich, an. Da geht es eigentlich durchgehend eine Fahrradspur auch.
Die meinte ich, das ist die Friedrichstraße.
Das ist die Friedrichstraße, ja.
Das ist, weil da gab es halt ewig viel Diskussionen, weil halt die Fahrradspur ist recht breit. Mhm. Und da ist eigentlich, wenn du da über die Straße gehst, finde ich das ja, da ist ja quasi, sind ja meine beiden Lieblingsläden, wo ich gerne hingehe. Mhm. Und auch mein Geldautomat ist auch da. Mhm.
Dein Stammgeldautomat.
Mein Stammgeldautomat. Das ist in der Tat witzig, weil mein anderer Stammgeldautomat an der Corneliusstraße, das haben sie jetzt einfach zugemacht. Da steht dran, aufgrund von Anwohnerbeschwerden wird jetzt abgeschaltet.
Okay.
Man weiß es nicht, was so ein Geldautomat für Anwohnerbeschwerden halt.
Ja.
Der ist
ja
zu laut. Der zählt das Geld einfach zu laut.
Man kann sich einfach über alles beschweren, würde ich sagen.
Nee, und da ist jetzt halt so ganz lange ganz breite Bike Lane. Mhm. Aber das heißt, man kann als Fußgänger erstmal gucken, bis zur Mitte gehen und dann, aber der Porsche Cayenne fährt auch über die Fahrradspur. Weil der hat ja auch ein Fahrrad.
Ja, was mich bei Düsseldorf immer ein bisschen nervt, was den Radverkehr angeht, ist, dass es so ein bisschen zerfasert ist. Also man kommt nicht so gut von einer Stelle, wo man gut mit dem Rad fahren kann, zur anderen Stelle hin, sondern man muss dann immer so ein bisschen sich die Route irgendwie wählen, dass man versucht, möglichst durch die Siedlung zu fahren, weil sobald du auf die großen Straßen kommst, ist ja Lebensgefahr.
Mhm.
Aber ich habe mittlerweile von Neuss aus auf jeden Fall einen ganz guten Weg zu dir gefunden. Das ist ja eigentlich mein Hauptweg nach Düsseldorf, wo ich relativ, wo man relativ gut fahren kann. Mhm. Also, aber naja, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, würde ich sagen, in Düsseldorf.
Wo, wie ist das sonst so? In den Städten, wo du sonst unterwegs bist? Wie ist das in Gladbeck? Ist Gladbeck eine Fahrradstadt? Fahrradstadt Gladbeck? Oder ist es eher.
Gladbeck ist ja, ich glaube, das Motto ist Gladbeck die familienfreundliche Stadt. Ach so. Es ist sicherlich die einzige Stadt in Deutschland, die diesen City-Slogan hat.
Und familienfreundlich heißt aber eigentlich Auto, oder?
Ja, also es ist nicht besonders fahrradfreundlich, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt auch keine Großstadt. Also es ist jetzt nicht so wie in Düsseldorf, dass du da wirklich halt irgendwie vierspurige Straßen in eine Richtung hast oder so. Mhm. Also man kommt schon, wenn man sich auskennt, überall ganz okay hin, aber es gibt jetzt nicht so reine Fahrradwege irgendwie. Aber es ist generell halt nicht so viel befahren, sodass du halt, wenn du weißt, wo du langfährst, kannst du eigentlich einigermaßen ohne Autos fahren. Und ansonsten bin ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Gladbeck fahre von hier aus, dann nehme ich normalerweise den Zug und fahre bis Essen und fahre dann von Essen mit dem Fahrrad nach Gladbeck. Und das ist wirklich richtig, richtig schlecht, muss man sagen. Also da gibt es überhaupt keine gute Möglichkeit mit dem Rad von da.
Aber es gibt doch den Ruhrradweg, oder nicht? Ist das nicht so?
Der RS1, meinst du? Der Radschnellweg 1.
Ich habe selbstverständlich vom RS1 geredet.
Das ist natürlich ein total tolles Projekt. Ich glaube, das ist auch mit von der EU gefördert. Da ist ja die Idee, dass es in ganz Europa einfach solche Radschnellwege geben soll. Hm? Dieses Hintergrundwissen habe ich übrigens, weil ich Mitglied im ADFC bin.
Bist du eigentlich? Ich bin so mit.
Hatte ich ja schon erzählt,
dass ich. Nee, das war bisher mir von meinem ADFC.
Naja, auf jeden Fall führt dieser Radweg von, ich glaube, von Duisburg soll der ganz am Ende mal bis Hamm führen, also quasi einmal durchs ganze Ruhrgebiet, ist aber auch noch ein relativer Flickenteppich, weil jede Stadt für sich quasi entscheidet, wann sie da jetzt irgendwie mit anfangen und weitermachen und das ist so ein bisschen doof. Aber wenn das mal fertig ist, das ist echt cool. Das ist also dann wirklich ein reiner Radweg, wo du relativ schnell einmal quer durchs Ruhrgebiet fahren kannst.
Und was meinst du, wann ist der fertig? 2030?
Ja, 2030 kann man anpeilen, denke ich mal.
Ach so.
Nee, aber die haben da schon auch viele Sachen gemacht. Zum Beispiel in Mülheim haben sie diesen, wie heißt das nochmal?
In Mülheim haben sie eine Ampel dafür gebaut, habe ich gehört. Ne?
Echt? Nee, da haben die auch irgendwie am Hauptbahnhof das Mülheimer Aquädukt oder irgendwas, keine Ahnung. Also da kann man quasi über diesen Radweg am Hauptbahnhof vorbei auf so einer Trasse fahren und dann so mit Radverkehr und Fußgängerverkehr gemischt und ja, soll ganz toll sein. Nice. Ich hatte mir auch im letzten Herbst vorgenommen, den endlich mal zu fahren, wenigstens von Duisburg bis Essen. Ich glaube, da kann man relativ weit schon fahren, dass man dann bis zur Uni Essen fahren kann oder so. Hab's dann aber am Ende irgendwie doch nicht hingekriegt. So, jetzt sind wir ein bisschen ins Schwärmen geraten, Holger.
Ja, das ist richtig. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal auf die Bremse treten. Wir müssen das so ein bisschen abfeiern, dass wir heute überhaupt auch hier aufnehmen.
Genau.
Dass es überhaupt passiert ist. Also das ist irgendwie, wir haben ja gerade schon 6 Wochen, haben wir uns jetzt nicht in offizieller, also in unserer Podcast-Uniform, haben wir uns jetzt hier nicht gesehen. Und jetzt flätzen wir hier ganz, ganz easy, du auf deiner Chaise Lounge, nicht einfach hier voll verkabelt.
In gehörigem Sicherheitsabstand natürlich.
In gehörigem Sicherheit. Wir haben uns auch eine Plexiglasscheibe haben wir hier installiert.
Ja.
Und jetzt, was macht das mit dir, dass wir jetzt plötzlich hier?
Ich muss sagen, du musstest mich wirklich aus dem tiefroten Negativbereich des Energielevels, musstest du mich ein bisschen.
Aber das habe ich gut gemacht, ne?
Bis ins Erdgeschoss musstest du mich schon hochtragen.
Ich bin so ein Motivator auch. Ja. Ich habe hier gesessen die ganze Zeit, bam, yeah.
Hattest du dich auch mal überlegt, ob du nicht mal irgendwie Motivationscoach werden willst?
Ich werde, glaube ich, auch mal Motivationscoach. Und ich glaube auch, bei uns in der Nachbarschaft ist jemand, der ist dem Fitness zugetan. Und der ist, ich glaube, bei Peloton oder bei sonst wem, auf jeden Fall legt er sich in dem Innenhof, wir haben ja so einen städtischen Innenhof, und da legt er sich auf seinen Betongarten und macht irgendwie auf volle Pulle das YouTube-Video oder das Peloton irgendwas an und dann beschallt er den ganzen Innenhof mit yeah, push one another, yeah, 5, 4, und dazu dann irgendwelche Techno-Beats oder irgendwelche komischen generischen Metal-Riffs. Und das ist ein bisschen annoying, weil das auch sehr laut ist.
Ja.
Es ist wirklich sehr laut.
Ja.
Und
du bist ja auch so einer, der dann so oben mit dem Kissen am an der Fensterbank sitzt und dann schimpft über die Leute, die mal ein bisschen Spaß haben wollen. Ne?
Das ist richtig. Das würde ich tun. Oder aber eine Box auf den Dings stellen und vielleicht, weil mir geht's ja gar nicht so darum, dass der irgendwie jetzt Fitness macht oder sowas. Da geht's mir ja gar nicht drum. Aber die Musik ist einfach scheiße. Die beleidigt meine Ohren. Mhm. Und wir hatten ja schon mal festgestellt, ich habe ja einen mein Musikgeschmack ist ja unfehlbar. Mhm. Das haben wir schon festgestellt.
Ja, das ist einmal.
Da sind wir ja einer Meinung auch.
Ja. Ne? Hattest du ja eigentlich neue CDs bestellt? Okay, nächstes Thema.
Ich hatte mir neue CDs bestellt, da können wir gleich nochmal drüber reden. Nee, aber einfach mal vielleicht ein bisschen musikalisch kontern.
Ja. Ja, gute Idee.
Aber ich traue mich nicht. Ich bin auch so ein Schisshase. Ich kann so reden, aber ich bin so ein Schisshase.
Ja.
Ich bin ja nicht so ein Macher wie du.
Ja, und ich meine, wenn der da richtig mit Fitness unterwegs ist, ne, dann bricht er dir vielleicht auch einfach mal einen Arm, wenn du im Chrom kommst.
Richtig, aber da habe ich trotzdem gute Musik angemacht.
Nach langer Zeit haben wir es mal wieder geschafft, hier zusammenzukommen.
Genau, das hat irgendwie, wir hatten das schon mal so ein bisschen vor, mal remote aufnehmen oder uns einfach mal so treffen wir haben noch ein, zwei andere Projekte, die wir noch angehen wollen, da haben wir schon mal ein paar Mal drüber geredet, aber jetzt reden wir nicht mehr drüber, weil die Erwartungshaltung ist ja noch zu groß. Nein. Oder vielleicht auch einfach unsere inoffizielle 100. Folge feiern, die wir jetzt ja auch schon hatten. Tatä, tatä, tatä.
Die inoffizielle 100. Folge? Du meinst, den vierten Geburtstag hatten wir.
Den vierten Geburtstag, aber wir hatten auch die inoffizielle 100. Folge schon. Da hat uns doch der Kollege Andreas
drauf getroffen. Ja, genau. Also wir haben in unserem Stream insgesamt jetzt, glaube ich, mehr als 100 Folgen. Mhm. Aber es gibt ja einige Folgen, die außerhalb der offiziellen Folgenzählung, außerhalb des Kanons laufen. Und rein kanonische Folgen, da sind wir ja gerade in der 94. Wären nicht diverse Dinge, Pandemie, Babys und so weiter dazwischen gekommen, dann wäre die 100. Folge vielleicht sogar mit dem vierten Geburtstag fast zusammengefallen.
Das glaube ich auch nicht, aber
aber aus Gründen sind wir da ein bisschen hinten an. Wir haben den vierten Geburtstag verpennt. Der ist so ein bisschen offiziell, inoffiziell immer am 15. November, meine ich.
Wenn du das sagst, ich bin ja, was so Daten angeht, bin ich immer ganz dabei.
Wir können gleich nach der Folge mal in unseren Blog gucken. Ich meine, die erste Folge war am 15. November. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
Na gut.
Genau, also den vierten Geburtstag haben wir verpasst. Im letzten Jahr hatten wir dazu ja eingeladen. Mhm. Das ist ja offensichtlich dieses Jahr nicht möglich gewesen. Mal gucken, vielleicht machen wir das im nächsten Jahr. Die 100. Folge wird ja dann, je nachdem, wie wir es schaffen aufzunehmen, irgendwann im nächsten Frühjahr kommen. Mhm. Und da gucken wir dann mal, was wir da so Schönes für vorbereiten können.
Auf Lager haben. Also Leute, ich kann euch schon versprechen, der Benedikt, der hat da einiges auf Lager. Der wird euch mit Sachen überraschen. Das ist
Ich sag mal so, der Ofen ist noch lange nicht aus. Wir haben noch einiges in petto.
Der hat immer noch einen auf Lager.
Ja.
Und dann haben wir uns heute, also es ist ja so, dass du hast heute ein bisschen stummfrei.
Ja.
Und es, dein Energielevel ist, sagen wir mal, schwanken. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das ist mir jetzt auch unklar. Mhm. Du leidest so ein bisschen, oder leiden würde ich nicht nennen. Aktuell kommst du mit weniger Schlaf aus.
Ja, aber ich muss sagen, jetzt mal Spaß beiseite, eigentlich ist es ist nicht so schlimm, wie ich vorher dachte, bevor ich Vater wurde, ehrlich gesagt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir, also meine Frau und ich beide, viel geschaffter und mehr am Ende sind, aber es gibt dann doch immer die Möglichkeit, sich gegenseitig so ein bisschen Freiraum zu schaffen, also wie jetzt zum Beispiel, dass meine Frau ist jetzt gerade mit unserem Sohn bei ihrer Schwester und weiß nicht, backt da irgendwie Plätzchen oder so zu Weihnachten. Und dann ist die jetzt halt heute seit 11 Uhr unterwegs und ich habe jetzt hier heute irgendwie ein bisschen Zeit für mich. Mhm. Und genauso machen wir es halt auch andersrum, dass dann, keine Ahnung, letztens kam meine Mutter dann mal vorbei und wir haben dann halt uns den ganzen Abend um unseren Sohn gekümmert oder um meinen Sohn gekümmert und meine Frau ist dann unterwegs gewesen, sodass man da doch eigentlich die Möglichkeit hat, ab und zu mal die Batterien wieder aufzuladen.
Mhm, Ja, und dann hatten wir uns das irgendwie mal schon eine ganze Zeit lang vorgenommen. Das klappte dann aus verschiedensten Gründen dann nicht. Es ist halt quasi manchmal oder meistens nicht so planbar. Aber heute klappt das mal. Heute haben wir hatten erst mal überlegt, machen wir es im Licht der Großstadt oder einfach unter den Fackeln der Rinderherde. Und wir sind jetzt im schönen Holzheim.
Ja,
und ich freue mich nass.
Ja, und weil wir ja so lange nicht mehr aufgenommen haben, es ist ja wirklich lange her und die Leute da draußen erwarten es natürlich auch, was hast du hier ein Knallerthema rausgesucht, Holger? Du hast richtig auch was rausgearbeitet, ja. Du hast dir richtig Thesen überlegt. Ja. Ich bin da super gespannt drauf, was da gleich kommt. Ich glaube, das wird eine der besten Folgen aller Zeiten werden.
Das denke ich auch. Ich habe mir, also während der Zugfahrt habe ich mir, wie das so üblich ist, habe ich mir Notizen gemacht, habe die Notizen verloren.
Hast du dein iPad dabei, um die Notizen nachzulesen?
Nee, das habe ich auch im Zug verloren.
Ach so.
Das habe ich auch im Zug verloren. Das wurde mir geklaut. Bevor wir mal mit dem Thema anfangen, möchte ich noch mal ganz kurz mich für den leckeren Kaffee bedanken. Du hast mir also, ja, du hast einen Kaffee gemacht. Mein Gott. Also du hast ja, was da aus deiner Niche Zero ausgekommen ist, das war ja die, vorher war das einfach nur unkalibrierte Scheiße. Und der Kaffee war so richtig kalibriert. Das war so richtig, der war auf Perfektion kalibriert.
Da war so ein bisschen, der war auf dem Punkt, da war auch ein bisschen Frucht, ne? Ja. Ich dachte mir auch, wenn ich dich hier schon zum zweiten Advent einlade, Holger, ja, und dir dann noch nicht mal ein Adventslied singe, ja, dann muss wenigstens ein guter Kaffee und ein bisschen Gebäck her. Das, ja, Gebäck musstest du selber mitbringen, aber den Kaffee habe ich beigesteuert.
Das war geil, ja.
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 Gut, gibt es irgendwie, wir sind ja jetzt aus der Vorrede, gehen wir so langsam in den Hausmitteilungsblock über, würde ich sagen.
Ja.
Gibt es da was Neues zu berichten? Du hast mir mal unter der Hand etwas erzählt über ein eventuell stattfindendes Online-Event. Ich weiß nicht, ob du da schon Details zu verraten
ich
möchtest.
Ich muss zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist nächsten Montag, ist das, meine ich.
Ui, das wird ein bisschen knapp.
Das wird knapp. Also das wird nicht das.
Also nächsten Montag meinst du morgen?
Nein, am 14.
Ach so, okay.
Am 14. Dezember, weiß ich nicht, wann das, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob die Folge, wir werden die Folge heute ja nicht veröffentlichen, wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich nicht, ne.
Also wahrscheinlich nächste Woche Sonntag.
Ja.
Dann findet das morgen statt. Und ja, das wird ein kleines Online-Eventchen bei der Softwerkskammer Köln.
Ein Eventchen.
Ja, ich weiß nicht, das ist halt ein Online-Zoom-Ding. Ich kann das noch nicht so, ich habe das noch nie, du machst das ja ständig.
Ja.
Ich habe das noch nie gemacht, so einen Vortrag vor Kamera zu machen. Mal gucken, das wird ganz nett. Also der Steve.
Kurze Frage, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir uns jetzt nicht irgendwie mit irgendwelcher Amateurtechnik zufrieden geben. Was hast du da für eine Kamera für bestellt, dass das auch ordentlich aussieht?
Ich habe aktuell, ist das ja schwierig, dass man, das Thema Webcam, ich habe mir so eine Amazon-Only-Brand, Aoki, da kriege ich meine 4K schon noch mit hin. Die ist ganz okay.
Also ist das auch für so, wenn man jetzt irgendwie im Team Call hat, bringt das was für die Leute auch irgendwie?
Ja, man sieht halt einfach, also die Qualität ist besser. Ich hätte fast gesagt, man sieht halt auch besser aus, aber das ist halt, ja, das kommt ja auch oft dran.
Man kann einfach jede einzelne Pore sehen, ne?
Man kann einfach jeden Pickel sehen.
Ja.
Ja.
Ja. Okay, ja, nice.
Ja, die ist ganz, die ist okay.
Ja.
Und ja, das wird mein Talk wird ähnlich sein wie die Talks, die ich im Frühjahr schon gehalten habe. Geht also um Cucumber.js. Der Steve von der Softwerkskammer Köln wird noch einen Erfahrungsbericht zu zwei, drei Projekten, wo er jetzt nicht Cucumber, sondern Specflow war es, glaube ich. Mhm. Also auch so ein Gherkin-based BDD-Ding. Mhm. Da hat wohl eins gut geklappt, eins nicht so gut. Mhm. Und da wird er was drüber erzählen. Und dann werfen wir so unsere Erfahrungen mal zusammen und gucken mal, was da so rauskommt. Ja, wir haben uns schon ein paar Mal getroffen und mal so geguckt, in welche Richtung das geht. Und ich glaube, das wird ganz lustig.
Ja.
Noch sehr.
Ja, ja, interessant. Diesen Vortrag, den du da gibst, der ist ja so ein bisschen entstanden aus einem Projekt, was du mal hattest. Hast du das Gefühl, dass du da jetzt, was Cucumber angeht, schon ein bisschen weiter von weg bist von dem, was du da erzählst? Oder hast du das in deinem jetzigen Projekt auch ganz gut unterbringen können?
Ich habe das unterbringen können. Ich habe es auch eingesetzt für den Fall, das wird auch in dem Vortrag schon noch erwähnt, dass es macht auch für den Fall Sinn. Also aus meiner Sicht macht das Sinn. Gut, ansonsten natürlich, das andere Projekt ist jetzt auch schon 3 Jahre her. Drei Jahre?
So lange schon.
Ja, guck, ja, mein zwei, drei Jahre.
Mein Gott,
die Zeit vergeht.
Ja.
Und
wir da immer drüber gebrütet haben, wir zwei, ne?
Meine Güte. Und nee, aber da machte das auch Sinn. Das Ding ist halt, der Use Case da war ja schon recht speziell, weil das alles sehr frontend-lastig war, weil diese ganze Offline-First-Geschichte. Und das hast du ja nicht so oft im Projekt, wenn man jetzt ganz ehrlich ist. Wenn man jetzt so eine, die Admin-Oberfläche für irgendwas baut, da ist ja meistens Offline First nicht die allererste Priorität.
Ja.
Und da aber genau an dem Punkt, da kommt der Steve dann ran. Der, ja. der guckt da mit der Backend-Brille dran. Von daher ist das eine sehr, sehr coole Sache. Mhm. Das waren so die Fragen, die ich öfters auch mal gekriegt habe. Nee, wie ist das denn jetzt, wenn ich eher so ein Backend-lastiges Ding habe, wo Frontend eigentlich mehr oder weniger Latte ist? Und da kommt er dann so ein bisschen.
Da gibt es ja die Verfechter des quasi Cucumber benutzen, um Selenium-Tests zu schreiben quasi.
Ja.
Da bist du wahrscheinlich, und dann quasi Ende zu Ende zu testen.
Ja.
Da bist du ja wahrscheinlich dagegen,
wie ich dich kenne. Da wäre ich dagegen, ja. Das wird eine ganz nette Diskussion.
Eine ganz nette Diskussion, okay.
Und es gibt ja auch so ein paar andere Tools, die man da verwenden kann. Du kannst ja letztendlich auch dann anfangen, deine API zu testen mit Cucumber, wenn die einigermaßen sprechend ist.
Ja.
Das wäre ja auch eine Idee, das zu tun. Oder aber du nimmst so Frontend-basierte Tests und wenn du und mockst dir auf eine bestimmte Art und Weise dein Backend halt weg. Mhm. Kannst du, da gibt es so Dinger, ich habe den Namen jetzt vergessen. Kommt, schreib ihn hier unten hin in die Shownotes. da kannst du, wenn du jetzt nicht dein Backend programmatisch wegmocken möchtest, kannst du auch so Calls aufzeichnen.
Ja.
Und das ist dann halt ganz nett. Also so ein Recording-Ansatz, der ein bisschen schöner funktioniert, wie jetzt ein kompletter End-to-End-Test. Mhm. Das Problem von diesen End-to-End-Tests haben wir noch nicht erwähnt, glaube ich, warum die doof sind, glaube ich, weil halt irgendwie wackelig und du hast mehrere Deployments und doof und Flakiness und so weiter.
Ja. Ja, vielleicht muss man dieses Thema wackelig und Deployments und so weiter, das muss man vielleicht nochmal jetzt im Lichte der Docker- und Test-Containers-Brille vielleicht nochmal neu betrachten und nochmal von vorne nach hinten aufrollen und umkrempeln und nochmal drüber nachdenken, ob das noch so hält, was du da sagst, Holger. Hast du eine harte Meinung zu, ne?
Ich habe es noch nicht funktionieren sehen. Das ist, gibt so Leute, die ständig behaupten, nee, auf jeden Fall funktioniert hat, aber weiß ich dann.
Ja, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier von unserem eigentlichen Thema abdriften. Mhm. Wir können das Thema trotzdem gerne besprechen gleich, aber ich habe auch Durst. Mhm. Und ich sehe, wenn ich dich so angucke und so ein bisschen höre, wie dein Wochenende so gelaufen ist, dann weiß ich, dass du jetzt einfach auch Durst auf so ein frisches Felddienst hast.
Irgendwie. Das ist richtig.
Das kann ich mir so richtig vorstellen, wie du
das ist. Ich hab mir am Freitagabend geschworen, nie wieder Alkohol zu trinken. Mhm. Nee, Freitagabend noch nicht. Es war eher Samstagmorgen. Und nie wieder ist ja, wie wir alle kennen, ungefähr ein Zeitraum von anderthalb Tagen.
Genau, und deshalb. Ja.
Man sagt ja auch kein Bier vor vier. Und deswegen, wir haben Viertel nach vier.
Zum Wohl.
Prösterchen.
Das ist ja hier bekanntermaßen zum Wohl. Das Felddienst bekanntermaßen das von 50% der Autoweird FM-Hosts auserkorene beste Bier der Welt.
Das ist, das ist richtig.
Ich muss mich entschuldigen an dieser Stelle, dass ich hier nicht mit Craft Beer aufwarten kann. Ich hatte tatsächlich sehr tolles Bier hier.
Ja, das hast du aber einfach alleine, traurig alleine getrunken.
Genau, ich hatte bei Frau Gruber einfach mal für 45 Euro 6 Dosen Bier bestellt.
Und waren die geil?
Und die waren sehr geil. Aber dann war letztens mein Cousin hier und dann hatte der auch Durst und ich hatte auch Durst und dann waren die auch leider weg.
Ich hatte heute Morgen, einen Schwuffzi. Und das, der nannte sich alkoholfreies IPA.
Ah, okay.
Und der schmeckte einfach nach Fruchtsaft. und sah aus wie ein Frau Gruber Bier.
Wir sollten aber gleich auf jeden Fall, wenn wir aufgenommen haben, wenn wir fertig sind mit Aufnehmen, sollten wir zusammen nochmal ins Internet gehen und neues Craft Beer für mich bestellen.
Das können wir tun.
Ja.
Vielleicht auch für mich.
Ich hatte überlegt, einfach auf der Webseite von Fürst Bier Check, die hatten da so ein Paket mit vier Bieren, wo alle vier Variationen, die sie gerade im Shop haben.
Ja, ich habe gelernt.
Sind. Die wollte ich einfach zweimal bestellen.
Apropos Fürst Viacek.
Ja.
Ich habe mehrere Trivia-Wissen dazu. Die heißen Fürst Viacek, weil die zwei Gründer sind. Und einer heißt Blablabla Fürst, der andere Blablabla Viacek.
Ah ja, okay. Das ist
Nummer eins. Nummer eins.
Ja.
Und Fürst Viacek war die erste Brauerei, die New England IPA in Deutschland gebraut hat und angeboten hat.
No.
Ja.
Und, no way.
Ja, das sind die beiden bei den Trivias. Leute, das ist ideales Partywissen.
Ja.
Da könnt
einfach
ihr
einfach mal, wenn man da steht.
Ja, wenn man einfach nicht
mit,
weiß.
Mit seinem, wenn man auf so einer Party steht, wo man irgendwie, weiß ich nicht, vom der Schwager eines guten Freundes, da ist man auf der Gartenparty eingeladen. Mhm. Und man will irgendwie ins Gespräch kommen, mit hat da gerade sein Brinkhoffs Nummer 1 in der Hand. Ich glaube, schlechter als Brinkhoffs Nummer 1 finde ich nur Bit.
Moment, ich muss kurz einhaken. Letztens gab es so eine Situation, wo ich mit Menschen Bier getrunken habe. Und ungefähr die Einstiegsworte von einem mir bis dato unbekannten Menschen waren, war, ich mag Brinkhoffs. Was macht man da? Was macht man, um höflich zu bleiben?
Oh je. Also, ja, ich glaube, das haben wir schon mehrfach gesagt. Brinkhoffs und Bit ist, geht einfach gar nicht. Und Warsteiner. Also, ja, ja, gut. Egal. Holger.
Ja.
Thema End-to-End-Tests oder Thema, was wir uns eigentlich überlegt hatten?
Ich glaube, zu End-to-End-Tests weiß ich nicht. Gibt's da was zu? Wäre ich jetzt, weiß ich nicht.
Ja gut, dann
komm, wir fangen einfach mit dem Ding an.
Genau. Du hast ja auch so viele Notizen gemacht. Da möchte ich jetzt auch gerne hören, was du da alles aufgeschrieben hast.
Vielleicht ist, also ich hatte letztens...
Du hattest so eine Situation, ne?
Ich hatte Puls. Ich hatte Puls.
Du hattest in letzter Zeit sehr viel Puls, muss ich sagen.
Ist das so?
Ich habe das, der Holger und ich, wir schicken uns ja regelmäßig Sprachnachrichten. Und man muss sagen, du hattest schon mehrfach richtig extremen Puls irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, in letzter Zeit ist da nicht so viel passiert. Irgendwie hat sich das IT-Landschaft so ein bisschen gesettelt. Da können wir auch mal drüber reden. Also ist die Zukunft da und ist die Zukunft einfach langweilig?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es kommt einfach nichts Neues mehr.
Das glaube ich auch. Und das Zweite ist, ich wurde letztens hart angezählt für meine Verwendung von Sprachnachrichten.
Echt? Von wem?
Es haben Leute behauptet, dass Sprachnachrichten total unpraktisch und scheiße sind. Mhm. Und meine Antwort darauf ist, ich weiß nicht, ob ich drauf gesagt habe, du bist unpraktisch und scheiße. Das ist ja, das Ad hominem-Argument ist ja immer gut.
Ja.
Das finde ich auch immer praktisch. Aber das ist irgendwie, scheint das. Das
ist noch nicht bei allen so richtig angekommen.
Das ist nicht Mainstream. Wir sind mal wieder sehr edgy.
Ja.
Aber ich hatte eine Situation, die mich an meine, an Vergangenheitsfolge erinnert hat. Mhm. Es gab eine Situation, wo ich mit einem Entwicklerkollegen gequatscht habe, der mir sowas von, da ging es irgendwie drum, ich weiß gar nicht mehr, was wir machen mussten. Ich glaube, wir wollten auf seinem Rechner irgendeinen HTTP-Call ausführen. Mhm. Er hatte aber kein Tool dafür. Mhm. Und
da war natürlich meine erste Reaktion, ja, warum habt ihr nicht Curl benutzt?
Das ist richtig, weil er auch nicht ging. Aber wir kamen dann letztendlich auf das Thema drauf, irgendwie, würde ich auch mit IntelliJ gehen, nie IntelliJ, kann ich nicht verwenden. Mein Chef sagt, Eclipse reicht. Das war so ein Ding. An sich, da können wir gleich mal drüber diskutieren, ist diese Aussage valide, stimmt das vielleicht sogar? Ich habe mich nur an meine an Vergangenheitsfolge erinnert, weil mein Chef hat mir das seinerzeit auch mal gesagt. Mhm. Und ich weiß noch damals, das hat mich tierisch aufgeregt.
Möchtest du vielleicht mal grüßen gerade?
Und damals hat mich das in der Situation auch sehr aufgeregt, weiß ich noch. Und ich hatte gedacht, also Gegenwartzeuge hatte gedacht, naja, die Zeiten sind vorbei. IntelliJ hat sich sowieso durchgesetzt. Mhm. Und naja, ist.
Das Ding ist durch.
Das Ding ist durch, da diskutieren wir gar nicht mehr drüber. Und da hatte ich dich gebeten. Ich hatte dich gefragt, was macht das mit dir? Mhm. Und deine einzige Antwort darauf war, haha, du hast ja mal wieder Puls. Das macht also gar nichts mit dir. Das hat mich aber letztendlich zu der Frage gebracht, jetzt nicht unbedingt, naja, wer kein IntelliJ verwendet, rennt am Leben vorbei. Das tut er, aber das...
Da möchte ich gleich auch nochmal drauf eingehen.
Hast du Themen zu diesem Punkt?
Ja.
Achso, das beruhigt mich so ein bisschen. Sondern für mich eher der Punkt, dass wie sinnvoll ist es, dass jemand anders, außer das Team selber, das Tooling festlegt. Mhm. Punkt 2 ist, also wie wichtig ist das Tooling überhaupt? Also wir hatten schon eine Folge über Entwickler-Dieven. Ist es vielleicht eigentlich komplett egal, ob ich Eclipse oder IntelliJ oder VS Code verwende? Mhm. Das sind so die beiden Punkte. Also Entwickler, welche Entscheidungsgewalt habe ich mein Team? Ist Teamautonomie eine gute Sache? Mhm. Oder ist das irgendwas, so ein Hipster-Ding, was gerade so durch die Welt getrieben wird? Das kannst du jetzt ja, IntelliJ, du arbeitest auch nebendran noch, oder? Du bist Arbeitnehmer, aber du bist ja bei so einem Gradle.
Ja, klar.
Du bist bei Gradle und da ist ja auch so dann letztendlich verkauft, lebt ihr ja auch so ein bisschen davon, dass ihr Sachen verkauft, die besser funktionieren, und da, wo ihr dann Metriken anbietet, die besser funktionieren als andere. Würde für mich jetzt in die ähnliche, in das, auf das ähnliche Thema einzahlen.
Ja.
Fertig.
Ja, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Ach, sehr gut, tschüss.
Thema, erstmal fangen wir ganz vorne an. Mhm. Thema IntelliJ Eclipse. Als du das so erzählt hast, habe ich so gedacht, irgendwie haben wir ja mal alle Eclipse benutzt.
Ja.
Ne? Kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Und ich habe Eclipse.
Stopp, Moment. Würden die Leute jetzt bitte aufzeigen, die noch nicht Eclipse benutzt haben? Mhm. Gibt es Leute unter unserer Hörerschaft? Jetzt einfach aufzeigen, egal wo ihr gerade seid, einfach aufzeigen.
Ja. Und ich habe es damals auch gerne benutzt, als ich es halt angefangen habe zu benutzen. Das war bei meinem ersten Job. Da waren halt dann auch so Leute dabei, wie der Ingo zum Beispiel.
Der Ingo, ja. Schöne Grüße.
Der Ingo war der erste Entwickler, den ich kennengelernt habe, der programmieren konnte, ohne die Maus zu benutzen und in einer Geschwindigkeit, dass man nicht mehr mitbekommen hat, was er da eigentlich gerade tut.
Was hat er denn da für eine Tastatur benutzt?
Der Ingo ist nicht so ein Tastaturmensch. Ich bin ja so eher der Tastaturmensch.
Das ist richtig. Ich dachte, das wäre, okay, wird auf dem Ingo.
Tatsächlich habe ich das Thema Tastaturen, das bringe ich hier gleich auch noch in die Folge rein. das hat mich halt sehr beeindruckt, diese Fähigkeit, mit dem Tool so umzugehen, dass es halt eigentlich nicht im Weg steht, sondern einen durch Tastatur-Shortcuts zum Beispiel dabei unterstützt, dass man richtig schnell halt Dinge tun kann. Das fand ich toll und habe das dann auch ein Stück weit gelernt mit Eclipse, kannte da so ein paar Shortcuts, die irgendwie wichtig sind. Und jetzt habe ich mich letztens gefragt, als du das auch erzählt hast, irgendwann habe ich ja die Entscheidung getroffen, IntelliJ zu machen, aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, weil ich die Maven View zum Beispiel besser fand damals und verschiedene andere Sachen irgendwie cooler fand in IntelliJ. Und jetzt habe ich mich gefragt, wie wäre es denn wohl, wenn man nochmal zu Eclipse zurückgeht, weil da hat sich ja bestimmt auch was getan. Ne? Da ist ja ein bisschen Wasser den Rhein runtergeflossen.
Das ist richtig. Ja. Und man muss ja sagen, IntelliJ ist ja jetzt schon, Entschuldigung, aber ist ja schon arschteuer. Oder? Also es ist ja...
Ja, es ist...
Auf das Thema können wir gleich auch mal drüber sprechen.
Ja, Kosten können wir gleich auch noch mal drüber sprechen. Ja. Man muss halt auch sagen, es ist auch nicht alles toll im IntelliJ-Land. Also wenn man ehrlich ist, wenn man da neues Release kommt, da sind halt einfach andere Sachen kaputt.
Das ist richtig.
Also, und das ist halt ein bisschen nervig, weil ich weiß mal, als ich damit angefangen habe, dachte ich so, boah, ist das geil und gepolished und super und yeah, da weiß man, wo das Geld hingeht.
Hat einen
sehr hohen Polish, das Programm. Aber offen gestanden sind da halt leider oft einfach Sachen kaputt. Und das geht mir richtig auf den Sack, ehrlich gesagt. Und ich habe im Moment halt auch das Problem, dass ich super krasse Sync-Times habe, weil das Projekt, an dem ich arbeite, auf der Arbeit, ist halt relativ groß, das hat relativ viele Module. Und
mit Sync-Times meinst du, dass irgendwie der Gradle-View in das IntelliJ-Modell umgewandelt wird, oder was?
Das ist das eine. Und dann gibt es noch das Importing Repository Data. Da importiert der irgendwie, keine Ahnung, Daten von Maven Central und macht da irgendwelche Indexes und so, keine Ahnung. So dass ich manchmal minutenlang da sitze und einfach nichts machen kann. Und das geht mir richtig auf die Nerven. Es gibt halt so ein paar Tricks, die man machen kann, wenn man jetzt ein Gradle-Projekt hat. Da kann man dann irgendwie automatische Synchronisation ausschalten und solche Sachen. Das sind aber eigentlich Workarounds darum, dass es halt einfach nicht performant ist. Und das ist halt irgendwie, das nervt.
Ich habe noch ein Thema für den Stack. Der hängt damit zusammen. Syncing IDE Settings im Team würde ich gerne auf den Stack legen.
Ja.
Können wir gleich mal drüber sprechen, falls du dran
passt. Macht mal nicht, Thema abgeschlossen.
Okay.
Ja, so, also wo ich eigentlich dann nur hin wollte mit meinen langen Ausführungen, war die Fragestellung, ob Eclipse vielleicht gar nicht so schlecht ist, aber das ist eigentlich nur ein Nebengedanke, der eigentlich geht es ja nicht darum, dein Argument ist ja eigentlich eher, sollte nicht der Entwickler entscheiden, welches Tool das beste Tool für seine Arbeit ist und sich nicht von seinem Chef sagen lassen, IntelliJ braucht man aber nicht.
Mhm. Da hängt aber ein bisschen was dran. Also damals habe ich mich da sehr irgendwie bevormundet gefühlt. Ist halt die Frage, warum möchtest du als Entwickler IntelliJ benutzen oder Tool X, auch wenn das jetzt Geld kostet. Da steckt ja immer so die Überzeugung drin, ja, das kostet jetzt Geld, aber ich bin dadurch so viel schneller, dass das Geld schon wieder reingespielt wird. Ich erinnere mich da immer nur an bei dieser Aussage an, wie heißt das Tool? JRebel. Also geiles Tool, mochte ich gerne. Gibt's das überhaupt noch?
Weiß ich glaube, ja.
Und aber das hat jetzt bei jedem Start, hat dir das um die Nase gerieben. Du hast jetzt durch das Jwebel-Tool, mit dem man Hot Reloading in Application-Servern, glaube ich, bauen konnte. Jetzt mit Spring Boot brauchst du das, glaube ich, gar nicht mehr so richtig. Vielleicht auch doch, aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall sehe ich es seltener. Aber das hat dir jetzt halt jedes Mal unter die Nase gerieben. Durch das Hot Reloading hast du jetzt so und so viel Zeit gespart.
Ja.
Was ich finde so Zahlen immer so ein bisschen schwierig.
Solche Zahlen sind schwierig, aber das ist wenigstens eine Art und Weise, das in irgendeiner Form zu quantifizieren. Weil wenn du jetzt so ein teures Tool haben willst als Mitarbeiter, am Ende des Tages sitzt ja irgendeiner irgendwo in irgendeiner Controlling-Abteilung und kriegt da die Rechnung und muss dann sagen, okay, ist das jetzt in Ordnung, gerechtfertigt gewesen? Mhm. Und diese Frage muss halt dein Chef dann irgendwann beantworten, sag ich mal so. Ne? So, und wenn du dem jetzt sagst, ja, ich brauche aber jetzt hier die IntelliJ-Lizenz für x 100 Euro, weil dann haben wir das in Produktivität ja direkt wieder reingeholt. Das ist halt ein sehr, ist halt erstmal eine Behauptung einfach nur. Deshalb verstehe ich schon, warum solche Tools wie JRebel das versuchen, auf Zahlen runterzubrechen, weil die Zahl kannst du halt immer einem hinlegen und sagen, ja, guck mal hier, haben wir ja in 2 Wochen wieder reingeholt.
Verstehe ich. Das ist halt, auf der anderen Seite ist halt, wenn man Kosten für, ich weiß jetzt nicht, wie teuer IntelliJ ist, muss ich zugeben.
Die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, die ist aber auch schon mehrere Jahre alt, war irgendwann mal 800 Euro, hatte ich mal gesehen.
Pro Jahr,
irgendwie im ersten Jahr. Ich glaube, das wird auch irgendwie billiger über die Zeit. Oder?
Also ich hatte noch was mit 600 Euro im Kopf, quasi im Rahmen von so einer Firmenlizenz.
Ja.
Ja, das klingt erstmal als Privatmann, würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht tun. Obwohl, als Open Source Dings ist es natürlich auch noch billiger. Nur im Verhältnis gesehen, also du kostest ja quasi den Arbeitgeber pro Tag jetzt mehr als 600 Euro vielleicht oder vielleicht auch nicht, aber keine Ahnung, welche Zahlen man da immer anbringt, aber das jetzt ins Verhältnis zu setzen, das ist ja, da hast du ja, weiß nicht, du hast einmal die 600 Euro und du hast dann aufs Jahr gerechnet, hast du dann vielleicht das X-fache von den 600 Euro, was du kostest. Von daher ist möglicherweise die Diskussion darüber schon, also auch der Versuch darüber, das zu motivieren, warum es jetzt wichtig ist, diese 600 Euro auszugeben, schon alleine schon zu viel, weil allein schon die Diskussion mehr als 600 Euro kostet.
Das ist ein absolut richtiger Punkt. Das ist aber genau dasselbe auch bei Hardware, meiner Meinung nach. Mhm. Man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob man wirklich irgendwie ein voll ausgestattetes MacBook für 4.000 Euro braucht zum Entwickeln und ob man auch alle 3 Jahre ein neues braucht. Mhm. Aber wenn man wirklich mal guckt, was am Ende für Kosten für den Arbeitgeber hängen bleiben, der kann ja erstmal kann er es abschreiben, das Gerät. Und ich glaube, er kann es ja dann auch wahrscheinlich die Mehrwertsteuer sich zurückholen. Also kann es wahrscheinlich mehrwertsteuerfrei einkaufen, weil er ja was produziert und dann ist ja dieser Mehrwertsteuer.
Okay,
Mehrwertsteuergeschichte.
Keine Ahnung. Ja, aber ja, irgendwie sowas.
Ich kenne mich nicht aus mit Steuern auf jeden Fall. Aber der Arbeitgeber zahlt ja nicht 4.000 Euro dafür, sondern der zahlt ja weniger und auch das schreibt er halt über 3 Jahre ab, sodass die tatsächlichen Kosten für so ein Gerät. Für mich als Privatmann ist das viel Geld, für den Arbeitgeber ist es eigentlich relativ wenig Geld und deshalb macht es eigentlich auch nicht so viel Sinn, da irgendwie dann zu gucken und dann sozusagen, kannst du nicht noch ein Jahr länger damit und ne, wenn es irgendwie halt nicht mehr gut taugt, dann kann man halt einfach ein neues holen. Deshalb finde ich, also stimme ich dir dazu, ich finde diese Diskussion auch irgendwie ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist einfach eine Kultursache. Wenn man Softwareentwicklung erstmal als Kostenfaktor versteht, dann versucht man halt, die Kosten möglichst klein zu halten und dann diskutiert man halt auch darüber, ob man 600 Euro im Jahr für eine Entwicklerlizenz für IntelliJ ausgeben soll. Wenn man die Softwareentwicklung eigentlich als den Kern des Geschäfts versteht, wie es aus meiner Sicht eigentlich fast alle Unternehmen machen müssen heutzutage, dann ist das ja ein ganz anderer Blick und da führt man dann vielleicht auch solche Diskussionen nicht.
Ja, das ist vielleicht, bevor wir jetzt gleich dazu kommen, vielleicht mal zu überlegen, was wären denn vielleicht valide Argumente seitens des Arbeitgebers? Also vielleicht hat das ja auch dann, also neben dem, 600 Euro, Zahl hoch, will ich nicht. Gibt es ja vielleicht noch Argumente, die jetzt vielleicht dafür sprechen, zu sagen, Eclipse Tool X ist, nehmen wir nicht und nicht das vielleicht bessere Tool. Wäre jetzt noch das für mich jetzt das andere Argument, nicht nur 600 Euro sind die Diskussion gar nicht wert, oder keine Ahnung, zahl nix. Dieser Punkt, das war bei mir damals so Entwicklerwertschätzung. Also dieses, ich habe in meiner, also dieser Punkt Autonomie, ich habe jetzt in meiner kleinen Blase, in meinem kleinen Schreibtisch, in meiner kleinen Schreibtischwelt, habe ich die Möglichkeit, mich da selber so ein bisschen, mir selber das eigene Blümchen hinzustellen.
Ja.
Und wenn ich das eben nicht kann, wenn mir das eben nicht ermöglicht wird, das sozusagen als Einschränkung zu empfinden. Was so eher so ein weiches Argument. Also das ist da ein Argument, was du wenig in Zahlen ausdrücken kannst. Kannst du mir folgen?
Ich kann dir folgen. Ich wollte gerade noch mal kurz eigentlich noch auf den Punkt eingehen, dass erfordert ja von beiden Seiten so ein Stück weit Vertrauen und sinnvolles Handeln.
Vertrauen ist so ein Punkt, in der
Tat, ja. Genau, weil was halt nicht geht, ist, dass man sagt, ach ja, ich nehme das IntelliJ mal mit, weil ich kann es ja haben. So,
alles gesehen, alles schon gesehen, ja. Ja. Das ist natürlich ein Ding, das darf dann natürlich nicht passieren. Dass dann
also vielleicht mal als Beispiel, bei uns auf der Arbeit haben einige Kollegen oder viele Kollegen IntelliJ Ultimate, weil die halt auch bei uns da an dem Gradle Enterprise Backend zum Beispiel arbeiten und dann diese Database-Erweiterung und so weiter brauchen. Ich habe ja da immer an dem Gradle-Plugin und an der Maven-Extension gearbeitet und das ist eigentlich im Prinzip Core-Java-Entwicklung und ich habe immer nur die CE-Version benutzt. Also ja. Weil ich brauchte nicht mehr.
Naja.
Ja.
Ich habe ein Kloß im Hals.
Hast du ein Kloß im Hals? Musst du weinen? Ist das so schön, mit mir hier zu podcasten?
Das auch, ja. Das auch, aber ich muss mal einen Schluck trinken.
Trink mal einen Schluck.
Ich muss mal einen Schluck trinken.
Genau, also das war der Punkt, dass man, finde ich, das dann auch nicht ausnutzen darf. Ne? Also der Holger muss mal sich ganz feste räuspern. Genau, Holger. Ist besser. Soll ich auf Stopp drücken? Ja, falscher Knopf.
Nee.
Oder? Nee? Okay.
Richtiger Knopf.
Ja, richtiger Knopf. Holger ist wieder mit da.
Ich bin dabei wieder. Nee, gut. Vertrauen ist ein.
Ist ein Thema.
Ist ein Thema.
In der Software.
Bin ich dabei. Kann ein Punkt sein. Ich habe das auch schon oft genug also genau der Punkt nehme ich mal mit. Mhm. Nehme ich mal mit und ich verwende trotzdem Eclipse. Alles schon gesehen. Mhm. Aber von der anderen Seite betrachtet. Kann das natürlich auch, sagen wir mal, von Seiten des Chefs oder von Seiten des Teamleiters oder von Seiten des Teams durchaus ein Punkt sein, zu sagen, nee, wir nehmen alle Eclipse, also nimmst du auch Eclipse.
Ja.
Da kommen wir, du hast den Punkt gerade zur Seite gewischt, Syncing IDE-Settings. Mhm. Ich bin leider, glaube ich, der gleichen Meinung.
Ja.
Es kommt zum ersten Mal vor, dass wir einer Meinung sind. Mhm. Aber es kann ja durchaus sein, dass es Sinn macht, wenn jetzt zum Beispiel eine Organisation eine bestimmte Eclipse-Distribution verwendet oder eine bestimmte Distribution von VS Code oder von was auch immer, welche esoterische IDE man noch verwenden könnte. Da müsste man Andreas jetzt fragen, was er jetzt noch an esoterischen IDEs noch kennt.
Er hat da bestimmt ein Mosaik-Plugin, mit dem man programmieren kann.
Das ist richtig, ja. Das kann ja dann durchaus auch Sinn machen. Also zumindest was heißt Sinn machen? Es kann Argumente dafür geben, dass du sagst, nee, die ganze Organisation verwendet das, weil nur mit diesem Eclipse-Plugin kann ich mein proprietäres Git-Derivat ansprechen.
Ja, das oder es gibt ja durchaus auch den Use Case mit Eclipse RCP halt Fat-Clients zu bauen, ne? Also Also wenn man da mal schaut, was es da so für Möglichkeiten gibt, wirklich Desktop-Anwendungen zu bauen, wenn man sie halt mit Java machen will, da gibt es halt nicht so viele Optionen, sag ich mal.
Zumindest, ja, ich war mal in dieser Welt aktiv.
Ich also auch.
Damals, als wir mit Eclipse RCP unterwegs waren, haben wir immer neidisch Richtung NetBeans RCP geguckt, weil NetBeans RCP war weniger verbreitet, aber hatte doch die schönere API.
Okay.
Und hat Swing verwendet als ihr View-Framework für SWT. Fanden wir nicht so geil. Deswegen fanden wir besser.
Ja, wobei SWT, muss man ja sagen, ist nicht so ein Fremdkörper, ne? Also wenn die Anwendungen sehen schon ein bisschen nativer aus als jetzt mit Swing. Das ist ja immer der Selling Point von SWT.
Ja, ja, klar, aber dafür ist der Rest scheiße. Also jetzt ohne das.
Aber hallo, die API von SWT wird doch auch immer herausgehoben als ganz toll und stabil und da ändert sich nie was und da wurde jedes Software-Design-Pattern wurde einmal verwendet.
Das ist richtig, ja, das ist richtig. Vor allem aber bei Eclipse RCP sind so die schönen so Trainwreck-APIs hast du da. Zumindest, also ich beziehe mich auf Eclipse RCP 3. Eclipse RCP 4 habe ich noch nicht verwendet, da wo dann auch so abgefahrene Sachen wie die Dependency Injection auch da möglich waren.
Das ist auch bei mir dasselbe. Ich habe auch RCP 3 benutzt und RCP 4 kam langsam, aber dann habe ich da nicht mehr gearbeitet.
Das ist wohl etwas besser, weil man kann auch zum Styling CSS verwenden. Das war so ein so ein Ding, was wirklich, wir hassen zwar alle CSS, ich mag ja CSS auch so ein bisschen, aber zum Definieren von Styling ist es halt schon auch eine ganz gute Sache. Und besser als dieses Homegrown SVT-Scheiß.
Ja, ich weiß noch, ey, da war doch immer dann Workbench Get Instance. Da hat immer alles angefangen.
Nee, Plattform, nicht
Plattform? Workbench.
Plattform, ja, nicht Plattform. Alles so ein riesen Trainwreck. Da macht das Sinn für. Und es gibt von IntelliJ, glaube ich, auch eine Rich-Client-Plattform.
Ja, damit ist ja zum Beispiel das Android Studio gebaut. Das ist ja auch eine IntelliJ-Anwendung quasi, die auf IntelliJ aufsetzt. Da kenne ich mich aber ehrlich gesagt gar nicht aus.
Ich auch nicht, nee. Also ich hatte, da gibt es auch ganz wenig Doku für. Also man muss ja schon sagen, bei Eclipse RCP gibt es zumindest ein bisschen Doku. Da gibt es auch ganze Konferenzen zu. Das ist ganz cool. Das ist dann schon wieder, gut, wie bei allem bei NetBeans ist das ein passiert ein bisschen weniger. Das ist, geht da bei NetBeans, da gibt es so eine Hardcore-Fraktion, die das halt noch gut finden und machen. Ja.
Habe ich nie ausprobiert. Also
ich habe das NetBeans ist für mich so eine Sache. Ich wollte das immer ausprobieren, aber das war immer so ein bisschen cooler wie Eclipse.
Ja.
Aber dann auch nicht so ganz so cool wie IntelliJ.
Ja.
Aber und was bei mir jetzt noch mit reinkommt, ich bin ja so ein bisschen im JavaScript-Land da. Und da ist IntelliJ, würde ich schon sagen, insgesamt auf Platz 1, mit WebStorm auf Platz 1. Und dann, wenn ich das jetzt verwenden würde, würde ich VS Code verwenden, womit ich mal noch nicht so richtig klarkomme. Und erst dann würde ich mich an diese eher Java-lastigen Tools setzen. Also das hatte mich, keine Ahnung.
Ja, ich frage mich, was ist da wohl die nächste Iteration? Also wenn jetzt am Anfang, jetzt für die Java-Entwicklung, am Anfang hatten wir halt irgendwie Eclipse. Davor hatten wir auch irgendwas, aber als ich angefangen habe, hatten wir Eclipse. Dann kam irgendwie IntelliJ. Jetzt kommen diese leichtgewichtigen Editoren auf. Also früher Atom und jetzt VS Code. Aber eher aus meiner Sicht im Frontend, im Java-Bereich. Ich kenne Leute, die es auch für Java benutzen. Ich habe es mal ausprobiert, aber es funktioniert für mich nicht so gut, ehrlich gesagt.
Das ist richtig, ja.
Vielleicht kriegt es nochmal einen Push, weil dieses Gitpod und ich glaube auch die GitHub Code Spaces beide VS Code basiert sind.
Ja,
da habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, wie das eigentlich genau funktioniert.
Wieso? VS Code ist ja quasi JavaScript.
Achso, was in JavaScript geschrieben ist, tauscht man einfach den Native-Part irgendwie aus und hat dann quasi direkt das im Browser laufen.
Genau, richtig. Das Interessante bei Gitpod ist ja dann auch, dass das ist ja von Leuten gemacht, die irgendwie schon Core Eclipse sind. Also die schon einen kleinen Invest in so einem Eclipse-Dingsbums haben, in so einem Eclipse-Umfeld.
Ist das nicht auch VS Code basiert?
Das ist auch, das ist auch VS Code basiert. Und es gibt, glaube ich, jetzt auch da gibt es auch was Open Sourciges zu. Ich weiß nicht, wie es heißt. Eclipse Che, Eclipse irgendwas. Was aber letztendlich auch dann wiederum ein VS Code Bundle ist. Also Eclipse wandelt sich dann auch schon so ein bisschen Richtung, zumindest Teile von Eclipse heißen nur noch Eclipse, sind aber eigentlich VS Code. Finde ich ganz interessant, finde ich aber eine ganz smarte Entscheidung. Also das finde ich, dass man da irgendwie denkt, nee, wir haben jetzt hier so eine riesen, quasi unsere große OSGI-Plattform, war mal eine gute Idee, aber irgendwie, wenn wir uns unser Ziel angucken, dass wir eigentlich nur cool editieren wollen, nehmen wir doch einfach eine Plattform, die irgendwie besser für die Zeit geeignet ist. Also es ist quasi so eine Make-or-Buy-Entscheidung, da einfach zu sagen, nee, wir tailern das Ganze vielleicht irgendwie in eine andere Richtung.
Ach, das wusste ich, das habe ich gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
Also wie das mit der Kern-Eclipse-Plattform aussieht, weiß ich nicht.
Ja.
Das ist, wie gesagt, da bin ich auch zu wenig drin.
Wobei du ja mal bei der EclipseCon einen Vortrag gehalten hast, ne? Du bist ja eigentlich Speaker EclipseCon.
Ich bin Speaker EclipseCon, genau, ja, das ist richtig, ja. Insofern. Ich habe auch im Eclipse-Magazin habe ich auch schon was gemacht, ja.
Insofern bist du eigentlich da derjenige, der sich auskennt. Du bist
das ist aber wirklich, das Experte. Das ist aber jetzt schon 10 Jahre her, glaube ich, mindestens. Das ist von daher.
Ja. Ja, Thema Tastaturen.
Nee, ich überlege gerade, wir sind hier hingebogen über die Argumentation, kann es vielleicht ein Argument auch von Seiten des Teams geben, was anderes zu verwenden als jetzt quasi meine Präferenz? Also wenn der Teamleiter jetzt sagt, nee, wir verwenden hier nur NetBeans und ich als Entwickler sage, nee, ich möchte aber IntelliJ verwenden. Ist das für dich ein valides Argument, das zu tun, oder ist es dann als Entwickler schon auch ein valides Argument zu sagen, interessant, aber nein?
Also wenn es nicht diese technische Voraussetzung gibt, also dass man zum Beispiel halt mit dieser RCP-Plattform entwickelt, dann würde ich mich da schon relativ hart gegen sträuben, ehrlich gesagt. Ich finde es okay zu sagen, so die Konvention ist, dass wir halt zum Beispiel NetBeans benutzen, und dass wir von mir aus alle Bash haben und deshalb sind auch unsere ganzen Skripte irgendwie als Bash-Skripte geschrieben. Das heißt, wenn du die beste Experience irgendwie haben willst und den wenigsten Setup, dann mach das am besten so. Aber ich finde, das sollte jedem freigestellt sein, halt mit IntelliJ und Fish zu entwickeln, weil man da halt seine verkopften, selbstgebauten Workflows irgendwie hat, an die man sich jetzt die letzten 5 Jahre gewöhnt hat und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust, mich dann umzugewöhnen. Es muss dann halt immer klar sein, für denjenigen, der dann da der Ausreißer ist, gibt es halt dann keinen Support von den anderen, weil die das halt nicht machen. Und das ist dann auch in Ordnung. Also wenn du dich entscheidest, Custom-Sachen zu machen, dann musst du auch dafür sorgen, dass das läuft. Das ist meine Meinung.
Ja, da wäre ich jetzt, wäre ich dabei.
Spiel doch mal hier den Teufelsadvokaten hier. Nehmen wir mal die Gegenposition ein, Holger. Wie könnte das denn, was könnte
das sein? Ja, nee, Mann, ich wollte gerade noch mal, bevor ich das mache, wollte ich noch mal ganz kurz in den Raum ein bisschen weiter spannen, das Panorama ein bisschen größer spannen.
Ja.
Und das Richtung, jetzt, wir haben davon gesprochen, dass ich im Team der Ausreißer bin. Gäbe es Gründe vielleicht dazu, also ich will aus dem Punkt Teamautonomie hinaus, gibt es Gründe, sich vielleicht als Team komplett gegen eine Unternehmensrichtlinie zu stellen? Oder mag das vielleicht auch was Gutes sein? Wenn ich jetzt sage, als Gesamt-IT-Leiter, nee, ich habe jetzt hier damals in meiner alten Firma, da habe ich jetzt mit NetBeans Bäume ausgerissen und ihr Eclipse-Hipster, das hat nicht funktioniert. Von daher, ihr verwendet jetzt alle NetBeans, weil das super ist. Und ihr könnt jetzt was anderes machen, aber dann, wir haben noch eine Kündigungsfrist.
Ja. Finde ich kritisch, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Fände ich seltsam, wenn ein Entwicklungsleiter sowas sagen würde, muss ich gestehen.
Okay.
Weil aus meiner Sicht, wenn Entwicklungsleiter klingt jetzt für mich auch wieder nach sehr klassischer IT. Und da würde ich jetzt meinen, dass diejenigen so weit eigentlich vom tatsächlichen Doing und von der tatsächlichen Entwicklung weg sind, dass es mir schwerfällt, mir vorzustellen, dass die da echt einen Einblick haben und dann sagen können, okay, wenn wir das jetzt machen, dann wären wir aber so viel produktiver und deshalb machen wir das jetzt.
Also
insofern.
Also du bist durchaus ein Proponent der Teamautonomie.
Ich bin auf jeden Fall erstmal ein Gegner des von oben herab Tools diktieren
das Thema. Der Vorteil ist natürlich, wenn du das tust, können Mitglieder zwischen Teams schön ausgewechselt werden und die sind sofort startfähig und können jetzt nicht jetzt, wenn du jetzt das IntelliJ-Team hast und das VS Code-Team, da ist dann natürlich so ein bisschen Ramp-Up-Zeit dann, wenn die zwischendrin wechseln. Wenn die jetzt alle IntelliJ Team IntelliJ sind, dann kannst du die sofort austauschen.
Ja, also wie gesagt, da kommt ja gerade wieder der Punkt, dass jeder das Tool benutzen kann, was er möchte.
Genau, aber das ist jetzt halt die Befürchtung, wenn ich das, ich sollte Teufel ja. Advokat spielen. Jetzt,
ja,
jetzt lass mich auch. Lass mich. Dann kann ich die Entwickler halt schön zwischen den Teams wechseln und die sind relativ zügig arbeitsfähig. Die müssen sich zumindest nicht mehr, weil das habe ich in der Vergangenheit gesehen, die brauchen schon eine Woche, um das Setup jetzt klar zu kriegen. Und da müssen sie einfach jetzt in Eclipse das Knöpfchen drücken, gut ist.
Genau, einfach die bei der IT das neue OS-Image anfordern, dann wird das alles schön installieren, dann kann der Entwickler loslegen.
Ja, klar.
Also ich würde es lieber noch mal ein bisschen andersrum drehen. Wenn man jetzt so eine Unternehmensrichtlinie hätte, die den Teams vorgibt, auf welche Art und Weise sie zu arbeiten haben, dann ist es aus meiner Sicht das fundamentale Gegenteil von Agilität. Wenn ich nicht mehr betrachten kann, was hat gut funktioniert, ach, das hat nicht gut funktioniert, das ändern wir jetzt, sondern, oh nein, ich habe ja die Vorgabe, dass ich Eclipse benutzen muss, aber eigentlich haben wir in der Retro schon dreimal rausgearbeitet, dass Eclipse scheiße ist, lass uns doch was anderes benutzen. Ach nee, geht ja nicht, wir haben ja die Unternehmensrichtlinie. Also ich finde, wenn man in den Bereich kommt, ich rede mich in Rage, wenn man in den Bereich kommt und solche Vorgaben macht, dann ist es das Ende vom Anfang, Punkt.
Herr Ritter, haben Sie Puls?
Ja, nee, also ernsthaft, also ich denke wirklich, dass das eigentlich diesem ganzen agilen Gedanken ziemlich entgegenspricht, wenn man versucht, solche Standardisierung zu machen. Halt aus dem Grund, du kannst halt nicht mehr rausfinden, was funktioniert denn für mich am besten. Also es kann ja sein, dass nur ein Team sagt, irgendwie Tool X funktioniert für uns am besten oder sogar Prozess X funktioniert für uns am besten. Vielleicht ist ja für das eine Team Scrum nicht der geeignete Prozess oder Scrum, wie der in dem Unternehmen ausgekleidet ist. Vielleicht ist für die Kanban besser oder vielleicht wollen die einfach nur so ein ganz Larifari XP-mäßigen Prozess
aber das,
machen.
Das Ding ist halt, das Team selber hat nur einen sehr kleinen Blick auf das ganze Bild, mhm, als jemand, der halt die ganzen Teams orchestriert. Da hast du halt den gesamten Blick.
Genau, aber als jemand, der die Teams orchestriert, willst du ja, dass jedes Team am effektivsten arbeitet, oder?
Ja, aber da habe ich jetzt aus Erfahrung gesehen, dass die letzten 3 bis 4 Jahre am besten funktioniert ist, wenn alle den gleichen Stack haben und sich da möglichst wenig Gedanken machen müssen.
Ja.
Also da kommt, ja gut, Agilität hat halt so ihre Versprechen, die sie halt dann diese raushaut, aber letztendlich, ja, das ganze Wischiwaschi bringt auch nicht so viel. Mhm. Da mir bringt es mehr als in meiner Position als Entwicklungsleiter, dass ich mit meinen Menschen, die ich da so zur Verfügung habe, dass ich die einfach da einsetzen kann, wo sie für mich den größten Nutzen bringen.
Ja gut, ich meine, so ist es natürlich schwierig, da ein Gegenargument zu finden, wenn du sagst, ja, meine Erfahrung sagt halt auch, dass das andere besser ist. Vielleicht nochmal andersrum gedacht, wo ich vielleicht noch sagen würde, ein Stück weit, okay, das kann ich nachvollziehen, ist, wenn da wirklich große, sag ich mal, strategische und investitionsmäßige Entscheidungen dranhängen, wenn man jetzt, also in großen Unternehmen bilden sich ja dann irgendwann solche Sachen raus, wie dass es solche Plattformteams gibt, die dann CI/CD-Plattformen bereitstellen und halt auch die Betriebsumgebung bereitstellen. Also weiß ich nicht, irgendein Pass, weiß nicht, ob es jetzt der Unternehmens-Heroku-Account ist oder ob man da sein eigenes OpenShift aufsetzt oder was auch immer. Ich finde, da muss man als Team dann schon sehr gute Argumente haben, wenn man sagt, ach nee, das ist alles blöd, das setzen wir jetzt irgendwie alles selber auf. Weil das sind halt so Sachen, die macht man halt nicht mal eben. Ne? Also eine neue IDE habe ich mir in 5 Minuten installiert, aber einen eigenen OpenShift-Cluster, den mache ich nicht in 5 Minuten. Da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, okay. Wobei, aber gut, du, Holger, du kennst ja aus deiner Projekthistorie heraus, ja, hast du ja auch das ein oder andere Mal dich mit verschiedenen bereitgestellten Plattformen auseinandersetzen müssen. Mhm. Vielleicht hast du da ja einen Punkt zu.
Ich würde andersrum anfangen.
Holger, was macht der Unternehmens-Jenkins mit dir?
was macht Jenkins generell mit mir? Meine Fresse, ey, was ist das für ein fantastisches Tool?
Ja. Aber kurzer Abzweig. Ich habe letztens einen Tweet gelesen, wo ich dann so dachte, ist vielleicht sogar was Wahres dran. Da hat nämlich jemand geschrieben, boah, ganz ehrlich, diese GitHub-Actions sind ja irgendwie schön und gut, ne? Wirkt ja alles schön und gut, aber irgendwie ist es auch einfach nur so eine 80%-Lösung, wo dann an jeder Ecke dann doch was fehlt. Mhm. Da habe ich dann auch so darüber nachgedacht, hat da GitHub vielleicht einfach so gemerkt, wir müssen jetzt hier auch mal was für CI/CD irgendwie machen oder wir müssen ja generell was für Build-Server-mäßiges machen. Und dann haben sie halt so die 80% gemacht und wenn das dann wirklich mal in einem echten Projekt, weil, seien wir mal ehrlich miteinander, wir haben es beide halt nur in unseren Spielplatzprojekten eingesetzt und dann für den Single-Module-Java-Build oder die kleine Redpack-App ist es dann irgendwie gut genug. Mhm. Aber ist es auch gut genug, um da wirklich was Großes mitzubauen? Weiß ich nicht genau.
Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt, also
Also was ist die Alternative zu Jenkins? Ist eigentlich die Frage.
Ach so. Darauf willst du hinaus. Ich hätte jetzt gesagt, also ich hab GitLab schon in echt in Ernst eingesetzt. Mhm. Und das war einfach besser. Mhm. Weil, Punkt. Das hat einfach mit viel weniger Jenkins-File hat das gut, YAML, bla, aber es hat einfach gut funktioniert. Und es gab viel mehr Features out of the box, wo ich schon 20 Mal drüber geredet habe.
Ja.
Und das hat GitHub habe ich noch nicht, GitHub Actions habe ich noch nicht in echt eingesetzt. Aber wie gesagt, GitLab. Mhm. Und das ist für mich nach wie vor die Alternative.
Ist es vielleicht sogar alternativlos?
Das weiß ich nicht. Ich kann das noch nicht. Also da jetzt unsere GitHub oder unsere GitLab-Geschichten jetzt nicht so kompliziert waren, jetzt gibt es. Es macht, glaube ich, jetzt einen Unterschied. Man braucht ja für einige Umgebungen brauchst du ja so Docker in Docker zum Beispiel. Mhm. Und da brauchst du mehr Rechte, wenn du also GitLab zumindest, wie ich es kenne, basiert ja quasi darauf, dass irgendwie du startest in deinem Bild ein Docker-Image mit irgendwas schon vorinstalliert. Mhm. Und das ist quasi die ganze Magie. Und dann startest du ein paar Skripte da drauf.
Ja.
Nur wenn du in dem Dingen schon noch selber ein Docker startest, für Testcontainers zum Beispiel, also so ein Docker in Docker, brauchst du mehr Rechte.
Ja.
Also da bin ich jetzt wieder, wo ich am Anfang war. Und das hat man, oder da gab es in der Vergangenheit ein paar Probleme, dass man das jetzt auf so einer Umgebung nicht unbedingt bereitstellen kann oder das nicht bereitstellen möchte als Betreiber. Mhm. Weil du halt dann möglicherweise irgendwelche Einfallstore aufmachst.
Ja.
Und da gibt es dann Probleme, das zu simulieren. Mhm. Da gibt es Lösungen für, die aber alle irgendwie ein bisschen hacky sind.
Ja, es gibt ja Docker in Docker oder auch das Docker Wormhole Pattern.
Ja, da gab es noch irgendwie, ein Kollege hat mir jetzt irgendwie ein anderes Tool gezeigt, was jetzt, es gibt von Google irgendwas, was dir jetzt Docker-Images bauen kann, die das unterstützen, ohne diese Rechte zu haben.
Okay. Google, die haben es wieder erfunden, ne?
Ja, aber das ist dann auch wieder ein bisschen kompliziert.
Ja.
Und keine Ahnung. Wie sind wir da jetzt hingekommen? GitLab für dich als Alternative schon sehen?
Ja, wir kamen so ein bisschen daher, Plattformen und ob Teams davon ausbrechen können, wenn es eine Plattform gibt und was du für Erfahrungen damit gemacht hast.
Ja, nee, also
ich glaube, Spoiler, deine Erfahrungen sind jetzt nicht die besten mit solchen Geschichten, oder?
Ja gut, mit diesen ganzen Jenkins-Tools, die das Team nur so halb selber im Griff hat, habe ich keine guten Erfahrungen. Das ist halt alles sehr starr und alles. Es lebt ja eigentlich damit, dass ich selber ganz einfach einen neuen Job anlegen kann oder irgendwie. Ja, das alte Thema, mein altes Thema Merge Requests und Blocking Merge Request Build, was noch lange nicht selbstverständlich ist. Mhm. Das, was halt mit GitLab selbstverständlich ist, was mit Jenkins, das geht, ist aber, es gibt immer noch da 4-5 Stellschrauben, die man da einstellen muss, die eben nicht selbstverständlich sind. Mhm. Also man kann das machen, es ist nur kompliziert. Mhm. Also in vielen Umgebungen ist das allein organisatorisch dann komplizierter als jetzt einfach mal ein Hack hinzusetzen.
Ja.
Der andere Punkt, worauf ich hinaus wollte, war das Aussuchen der Zielumgebung. Das ist ja letztendlich auch so ein Selling Point der Cloud. Mhm. Oder Selling Point von mir, das nehmen wir jetzt, wenn wir jetzt da einen Namen reinsetzen, Selling Point von AWS zum Beispiel. Dass ich als Team selber entscheiden kann, wann, wie und wo ich das Ding live stellen kann. Und dass ich dann in der Cloud selber alles einstellen kann, so wie SIC Fit. Mhm. Und ich damit halt auch eine gewisse Schnelligkeit gewinne. Das ist für mich so ein Argument. Ich hab nur mich als Team, als hier build it, run it,
ja,
als Abhängigkeit.
Ja.
Was natürlich auch, das klingt immer so schön. Das ist ja, es ist ja nicht so, dass die Deployment oder die Ops-Abteilung bei die auf der anderen Seite des Zauns stehst, dass die den ganzen Tag nur den Däumchen drehen. Mhm. Das, was die machen, das ganze Geskripte, die ganzen grauen Haare und das Pager-Klingeln am Wochenende, das machst du als Team dann.
Ja.
Aber das ist aber, Ja, in manchen Situationen kann das aber auch dann sinnig sein.
Ja, wobei man ja auch sagen muss, jetzt irgendwie in einer AWS-Cloud oder irgendwo, wie auch immer, eine Anwendung online zu stellen, ist ja mehr als sich eine EC2-Box zusammen konfigurieren. Ne? Also wenn man es ordentlich machen will, da ist ja dann auch schon ein bisschen Arbeit mit verbunden. Ja. Und deshalb ja, also ich glaube, genau deshalb versuchen ja Unternehmen wieder mehr so diesen Deployment-Plattform-Gedanke zu machen, wo das irgendwie alles schon fertig ist. Und ja, wir haben ja, glaube ich, in der Frühzeit von AutoGetFM haben wir ja sehr viel Heroku irgendwie abgefeiert und irgendwie diese mit Review-Apps und dann wird das da deployed und dann läuft das einfach. Mhm. Ja, und wie gesagt, also meine Meinung dazu ist, bei diesem Punkt der Standardisierung muss man halt gute Gründe haben, wenn man dem nicht folgt, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Der Geschwindigkeitsaspekt wäre für mich ein Ding. Und natürlich der Integrationsaspekt. Manchmal muss ich halt einfach in bestimmte Umgebungen deployen, wenn ich irgendwie Daten von woanders haben möchte.
Ja.
Also, weil es ist ja dann, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie ein System habe, was jetzt Daten anreichert, das soll ja schon mal passieren.
Ja.
Dann kann ich das nicht einfach in irgendeine Cloud reinschmeißen. Hm. Also kann ich schon, aber dann habe ich halt organisatorisch noch ein bisschen mehr an der Hacken.
Ja, das stimmt. Das ist halt auch, glaube ich, häufig der Hauptgrund, was viele Unternehmen daran hindert, diesen Schritt zu gehen. Hm. Weg von der, ich habe meinen Server im Keller IT zu, wir machen das mal in der Cloud. Mhm. Eben genau, weil immer die Aspekte sind, ja, was ist mit den Daten und so weiter, ganz gut, man kann die Datenbank ja trotzdem im Keller betreiben, aber wenigstens das Compute in der Cloud machen, ist vielleicht schon mal ein erster Schritt.
Das stimmt, ja. Rein technisch geht das alles, aber das ist ein organisatorisches Problem, was man hat und was man auch nicht immer wegdiskutieren kann. Mhm. Aber ja, keine Ahnung.
Ja. Puh. Du wolltest noch über Tastaturen sprechen.
Ich wollte über Tastaturen sprechen. Ich habe mir zu Weihnachten keine Tastatur gegönnt und das
Warum
ist gut
nicht?
So. Und
Warum
das
nicht?
Ist gut so.
Du schenkst dir doch an Weihnachten, machst du doch immer selber ein Geschenk.
Das ist richtig.
Ja,
ich habe mir letztes Jahr eine Kaffeemaschine geschenkt und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Ich habe jetzt gerade, nachdem ich mir letzte Woche neue CDs bestellt habe, da müssen wir gleich auch noch drüber reden, welche CDs und warum du die dir auch bestellen musst. Hab ich das Review-Video von den Kaffeemachern gesehen, wo die 2 Stunden lang über 12 Zweikreisermaschinen geredet haben. Mhm. Und da habe ich festgestellt, dass ich natürlich die falsche Maschine bestellt habe.
Du hast auch eine Zweikreisermaschine?
Mhm.
Und du hast die falsche bestellt?
Ja, klar.
Dann könntest du ja eigentlich diese Weihnachten eine neue Zweikreisermaschine bestellen, oder?
Ich denke, eine Zweikreisermaschine sollte man auch nur ein Jahr benutzen.
Ja, sonst ist die ja auch nicht mehr aktuell.
Genau.
Auf dem neuesten Stand der Technik.
Genau, ja.
Da tut sich ja einiges bei den Zweikreisern.
Ja, klar. Verständlich. Klar. Da hatte ich überlegt, holst du eine Tastatur? Hab dann überlegt, nein.
Da
fertig.
Bist du aber schnell ans Ende gekommen mit deinen Überlegungen.
Ja, fertig.
Ja.
Weil so eine Tastatur,
Wir sind ja eigentlich auf dieses ganze Thema gekommen. Also eigentlich ist ja das, was dahinter steckt, hinter dem Thema, ist ja Developer Productivity. Mhm.
Du bewegst einfach deinen Finger zu weit, wolltest du jetzt damit sagen? Du hast mal nachgemessen?
Nee, lass mich mal machen. Also,
funktioniert das andersrum auch? Angenommen, ich würde immer sagen, komm, lass mich mal machen. Wird das funktionieren?
Nein. ich bin ja auf dieses Thema Tastaturen gekommen, weil ich irgendwann mir dachte, Mensch, du müsstest eigentlich mal 10-Finger-System lernen.
Und kannst du
10-Finger? Ich hatte mir das, jetzt kann ich es ja. Ich hatte es mir relativ häufig schon, was heißt relativ häufig, 3-4 Mal hatte ich es mir schon mal vorgenommen und probiert. Der letzte oder vorletzte Versuch, der war sogar einigermaßen ernsthaft. Da habe ich mit tippakademie.de angefangen, das zu üben und dann doch wieder irgendwie aufgehört. Und dann in dem Team, in das ich dann gekommen bin bei Gradle, da gab es halt einen Kollegen, der der hat schneller getippt als ich, der konnte auch. Man muss dazu sagen, ich konnte mit dem System, was ich hatte, was irgendwie 3 Finger pro Hand benutzt hat ungefähr, konnte ich auch relativ schnell tippen.
Mhm. Ich werd regelmäßig angezählt für meine Tippgeschwindigkeit.
Echt?
Das Wort 2-Finger-Adler geistert im Erdherum. Ich möchte keinen Namen nennen.
Mir ist halt aufgefallen, dass ich damals, als ich dann noch so getippt habe, ich konnte nicht tippen, ohne auf die Tastatur zu gucken. Und das war dann schon ein bisschen nervig. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, ja, also irgendwie ist ja die Tastatur so das Haupteingabegerät, mit dem ich meine Gedanken in den Computer bringe. Vielleicht sollte ich einfach mal mir die Zeit nehmen und richtig lernen, wie man mit einer Tastatur umgeht. Und dann habe ich das gelernt und dann dachte ich aber, ja, Moment, aber wenn ich jetzt schon so gut tippen kann mit dem Zehn-Fingersystem, da brauche ich auch eine gute Tastatur. Also habe ich mich in Tastaturen rein versenkt und habe da eine relativ lange Recherche gemacht, für die du mich auch heute immer wieder auslachst und da ein bisschen schnippisch drüber, ne?
So, nee,
so wie das so deine Art ist.
Streich das bisschen.
So wie das so deine Art ist. Habe ich aber eine Recherche gemacht, so wie andere Leute vielleicht eine Recherche machen würden, was jetzt die beste Pfanne ist, die man sich kaufen kann. So ungefähr
habe ich. Da kann ich da noch was zu erzählen.
So ungefähr habe ich über Tastaturen, mich mit Tastaturen auseinandergesetzt. Und ich habe mir dann eine mechanische Tastatur geholt. Und das Tolle und auch das Blöde an mechanischen Tastaturen ist, sie halten einfach unfassbar lange. Das heißt, man kann sich nur eine kaufen, dann braucht man erstmal keine mehr, weil die nicht kaputt gehen. Und ja, ich habe mich dann auch so ein bisschen mit Layouts beschäftigt, also wie sind Tasten angeordnet, es gibt da halt diese US-ANSI, dieses Layout, das ist halt ein bisschen anders angeordnet und so weiter und so fort. Ja, und
Ich frage mich eigentlich gerade, du erzählst hier gerade so frei von der Liebe, heißt das, ich komme von der En-Detail-Tastatur-Folge, komme ich da
Nee, ich habe ja jetzt noch nicht über Switches geredet und über Keycaps. Also.
Achso, aber du wirst ja gleich drüber reden.
Ich wollte jetzt gerade den Bogen auf die Zielgerade schaffen. Ich wollte einfach nur erzählen, was ich für ein toller Typ bin, weil ich jetzt Zehnfingersystem tippen kann. Nee, ich habe es mir dann wirklich vorgenommen und habe es auch gelernt, habe mir diese Tastatur geholt und bin da total zufrieden mit. Meine Frau findet es total schrecklich, weil die mega laut ist, was halt an den Switches liegt, weil ich mir natürlich extra die geholt
habe. Erzähl nochmal ein bisschen was über Switches.
Genau,
das interessiert mich.
An den Switches, die besonders laut klacken.
Ja, die braunen, ne?
Nein, die blauen natürlich.
Die blauen, ne? Verwechselt, scheiße.
Also wirklich, das weiß ja nun wirklich jeder.
Ja, möchtest du vielleicht noch zwischendrin was von Dvorak erzählen?
ja, und jetzt überlege ich die ganze Zeit so, hat das jetzt wirklich was mit meiner Productivity gemacht, dass ich das gelernt habe?
Ich denke schon.
Ich glaube, ich tippe schneller. Ich kann beim Tippen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auch wenn ich irgendwie Notizen mache von einem Gespräch, dann kann ich halt dem Gespräch folgen und trotzdem tippen und solche Sachen. Das ist schon ganz cool. Und ja, keine Ahnung. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, was die Hörer da so denken und auch was du so denkst. Ist das was, habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ist das, denkt ihr jetzt so total bekloppt, seine Zeit da irgendwie 2 Monate zu verschwenden, das zu lernen? Weil man muss sagen, die Lernphase ist echt sehr hart, wenn man es richtig macht. Also ich habe es dann halt so gemacht, ich habe ein Wochenende lang richtig viele Übungen gemacht auf so einer Online-Plattform und ab Montag habe ich dann auf der Arbeit mit 10 Fingern getippt. Ne? Und es war halt dann langsam, extrem langsam. Aber man hat auch so kleine Erfolge. Also manchmal ist dann so, irgendwann gehen dann so bestimmte Läufe, gehen dann so ins Muskelgedächtnis und dann auf einmal so tatatatatak, machst du so 5 Anschläge und die triffst du an und denkst, boah, geil, das hat geklappt. Ja, keine Ahnung. Was denkst du darüber? Hast du es mal irgendwann probiert und nie für nötig befunden?
Wir hatten ja damals darüber gesprochen. Es gab ja einmal diese kleine Wette, dass wir das irgendwie.
Ja, ich habe dich versucht, so ein bisschen auch so anzuteasen. So, Holger, komm, bis Weihnachten können wir das beide.
Und du hattest dann irgendwann, du konntest es dann und ich hatte noch gar nicht angefangen. Und alleine, weiß ich nicht. Also, ich bin ja sonst für jeden Nerd-Scheiß zu haben. Mhm. Also, das ist.
Wie stehst du nochmal zu Linux?
Linux bin ich drüber, also habe ich schon ein paar Mal gemacht.
Ne?
Habe ich schon gemacht und es ist einfach scheiße.
Been there, done that.
Ist einfach scheiße. Ja. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber Linux ist einfach der letzte Kack. Mhm. Einfach Zeitverschwendung. Rhetorische Pause. aber Tastaturen habe ich mich noch, ich finde sie ästhetisch. Die sind so, weiß ich nicht, ich mag so die Haptik davon.
Ja.
Aber ist einfach, nee, ich weiß nicht, nee.
Also es sind ja 2 Themen. Das eine Thema ist ja, braucht man eine mechanische Tastatur oder nicht? Kann man drüber streiten. Also es hätte jetzt nicht unbedingt diese Custom-Tastatur sein müssen, die ich mir da bestellt habe.
Ach nicht, warum nicht? Das sind ja ganz neue Worte.
Ja, es ist halt wie ein Hobby, Holger. Man braucht auch nicht eine 1.200 € Espressomaschine bei sich zu Hause.
Das ist richtig, weil 2.000 sollte es schon sein.
Ja.
Weil,
nein, also es ist halt...
Klar braucht man, also, jetzt mal ganz ehrlich, nein. Das ist völliger Quatsch, was du jetzt erzählst. Selbstverständlich braucht man das.
Es ist halt ein Stück weit auch ein Hobby irgendwie. Das andere ist ja das Thema 10-Finger-Tippen. Ob das irgendwie... sinnvoll ist oder?
Das wäre ganz sinnvoll. Vor allem wäre es sinnvoll, dass dann endlich die ganzen Schmähungen aufhören. Die tun auch weh. Die
echt?
Tun auch
weh. Ist das viel? Also wird da oft was zu gesagt
bei dir? Es gibt da gewisse Leute, die da regelmäßig was zu sagen.
Und das Lustige ist ja, wenn du programmierst, dann bringt dir das Zehn-Finger-System gar nicht so viel.
Weil das bringt dir nämlich gar nicht so viel, das Zehn-Finger-System.
Weil du da ja nicht durchgehend einen Text tippst, sondern in der Regel machst du ja nur ein paar Buchstaben und dann hast du ja eine Vervollständigung.
Hört ihr? Das bringt nämlich gar nicht so viel.
Ich weiß nicht, du codest dein TypeScript-Code wahrscheinlich mit VS Code, oder?
Nee, mit IntelliJ.
Auch mit IntelliJ.
Also mit WebStorm, okay. Ja.
Okay, also der kriegt das dann auch hin, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, man schreibt ein Property und dann kann man Steuerung
ändern
und dann
macht der
einen Getter und
solche Sachen. Ja. Also ich finde es wichtiger, Shortcuts zu kennen, als jetzt irgendwie tausend.
Und du kennst die alle, oder?
Ja gut, es ist ja schon, ich habe letztens jemand.
Da können wir nochmal kurz einmal den Bogen zurück.
Ich musste letztens Eclipse, jemandem Alt-Enter erklären.
Das unglaublich. Der Bogen nochmal zurück zu IntelliJ und Eclipse. Was IntelliJ halt echt geil macht, ist dieser Search Anywhere-Dialog, der dir jede mögliche Action sucht.
Ja.
Gut, ja, wollte ich nochmal kurz gesagt haben.
Ja. Triple-Shift oder Double-Shift, Triple-Shift?
Ich mache immer Command-Shift-A für.
Achso, das ist Find-Action.
Ja, okay, genau. Ja, und genau, zweimal Shift ist überall suchen. Mhm. Ja.
Ich glaube, ich bin jetzt auch
bist du
geschafft. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, so irgendwie.
So intensiv zu diskutieren, ne?
So, das auch so, sich so an so einem Thema so abzuarbeiten.
Ja. Musst du jetzt auch gleich nach Hause, damit du noch Zehn-Fingersystem lernen kannst?
Das ist richtig. Ich muss gleich nach Hause.
Den Zug gleich kriegen, ne?
Ich muss gleich kochen auch, ja.
Ja.
Ich muss heute Abend auch Tatort gucken.
Ja. Oh ja, heute ist Sonntag, ne? Hm. Haben wir denn dazu noch was?
Ich bin, glaube ich, ich guck mal auf die Uhr. Stunde 15? Ich denke, etwas länger als die 20 Minuten, die wir angedacht haben. Ja. Bist du zufrieden damit? War der rote Faden rot genug?
Ich glaub, wir haben uns hier ganz gut zurückgemeldet. Mhm. Ich würde jetzt vom Gefühl her nicht sagen, dass es die beste Folge aller Zeiten war. Sie spielt schon oben in der oberen Tabellenhälfte mit.
Meinst du, die spielt oben bei den besten 94 Folgen?
Ja, die ist auf jeden Fall unter den besten 94 Folgen, die wir jemals gemacht haben.
Ja.
Ich bin gespannt, wie ich das hier familientechnisch eingerichtet kriege, dass wir in nicht allzu langer Zeit nochmal eine Folge aufnehmen. Ich verspreche jetzt einfach mal mit der Option, das Versprechen zu brechen, dass wir das vor dem neuen Jahr nochmal schaffen aufzunehmen.
Egal.
Ich habe sogar ganz viel Urlaub noch, insofern habe ich dir noch gar nicht erzählt.
Da gibt es ein anderes Thema, was wir noch angehen müssen.
Ist es vielleicht, stimmt, das andere Thema müssen wir auch noch angehen.
Das können wir aber auch remote angehen.
Das können wir remote angehen und vielleicht schaffen wir es auch nochmal dieses Jahr aufzunehmen.
Das würde mich sehr freuen.
Ja.
Vielleicht würde es den einen oder anderen Hörer auch freuen.
Das, ja.
Naja. Aber wenn nicht, wir
ja. Was wünschen wir am Ende einer Folge? Ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Was sagen wir da am Ende immer, Holger?
Wir bewerben unsere Social Media Kanäle. Wir haben ja gerade schon, wir haben geinstagrammt. Das haben wir so ein bisschen stiefmütterlich behandelt.
Ja.
Wir bewerben unseren Twitter-Kanal. Wir haben wir machen so ein bisschen, wir wissen mal, wer da twittern. Wir haben zum Beispiel auch, du bist ja unser Twitter-Beauftragter. Mhm. Du hast 20.000 Follower. Du hättest unseren vierten Geburtstag auch mal, du hättest uns mal beglückwünschen müssen.
Da hast du recht, das hätte ich machen sollen.
Und wir bewerben unseren iTunes-Dingsbums, dass wir uns extrem über 5-Sterne-Bewertungen freuen und über Reviews.
Wir bedanken uns außerdem bei allen Hörern in Österreich.
Wir sind ja bei Spotify auch, das wir hiermit auch bewerben. Und da gab es eine, also ähnlich wie man das halt so, vielleicht wenn ihr bei Spotify seid, kriegt man den besten Song des Jahres und da kriegt man halt mit, dass die neue Auschgü-Platte halt die beste Platte der Welt war, was sie ist. Und das gibt's auch für Podcasts. Und da stand drin, dass wir natürlich aus Gründen gewachsen sind, aber ganz besonders sind wir in Österreich gewachsen. Ja. Also vielen Dank nach Österreich. Ihr seid
super. Die Besten.
Ihr seid also die Besten.
Ja.
Also ihr seid die besten Österreicher der Welt.
Ja.
Ja, sagt man da. Am Ende sagt man noch ja.
Und
was man auch am Ende noch sagt, ist so.
So.
So. So und so. Auf die
Schenkel geklopft.
Auf die Schenkel
geklopft. Ja. Leute,
es hat Spaß gemacht.
Es hat Spaß gemacht. Schönen Dank fürs Zuhören und dafür, dass ihr uns die Treue gehalten habt, trotz längerer Babypause. Macht's gut, habt eine schöne Woche, wo auch immer ihr das gerade hört und lasst euch nicht im Projekt ärgern. Irgendwie schaffen wir das schon und Falls wir uns nicht mehr hören, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch.
Das
bringt Unglück, ne? Wir hören uns nochmal vorher.
Wir wünschen einfach schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja. Bis denn dann.
Macht's gut. Ciao. Die Testaufnahme fange ich hiermit an.
Ist das so? Ist das jetzt in der Testaufnahme? Das ist doch da, also das ist ja quasi jetzt da, wo wir auch nicht rumfluchen dürfen.
Genau. Oder? Wie fühlt sich das für dich an, Holger? Die Kopfhörer auf, die Testaufnahme läuft.
Ist was ganz, wann haben wir das letzte Mal denn hier so gesessen? So mit Kopfhörern auf in unserer, weil es ist ja so, sobald wir die Kopfhörer aufsetzen, sind wir ja nicht mehr, wir sind ja nicht mehr die Privatleute, sondern wir sind da irgendwie.
Wir stehen schon irgendwie so im Licht der Öffentlichkeit, ne?
Das auch, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber wir ziehen schon so hier unser Superheldenkostüm an, ja. Was bei uns jetzt eher so ein Kartoffelsack ist, aber ja. Apropos Kartoffelsack, wir haben ja gerade schon über unsere Weihnachtsessenpläne geredet. Das sollten wir vielleicht auch gleich, das müssen wir gleich in der Folge nochmal vertiefen. Ich freue mich. Das ist ganz ungewohnt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt heute passiert. Da werden wir gleich in der Folge noch ein bisschen was zu erzählen, wie es ja überhaupt dazu gekommen ist, dass wir heute plötzlich hier eine Folge aufnehmen. Ich bin ganz aufgeregt.
Genau, weil ich versuche mal die Frage zu beantworten, die du mir ganz am Anfang gestellt hast. Das war irgendwie so in Woche 3, glaube ich, bei mir. Da war ich auf jeden Fall noch in Elternzeit, als wir aufgenommen haben.
Okay. Nein, aber in Woche 3, ja gut, aber und jetzt ist?
Jetzt ist Woche 9.
Wir haben 6 Wochen nicht mehr aufgenommen.
Krass.
Kennen uns die Hörer noch?
Krasser Shit. Also ich kenne dich auf jeden Fall nicht mehr.
Ich weiß nicht, wir haben uns auseinandergelebt. Ich mache mal parallel ein Foto hier.
Mach mal parallel ein Foto. Ich überlege gerade, ob mir da noch was zu einfällt.
Ich sehe dann, hier wäre so ein gelber Stuhl mit drauf.
Ein gelber Stuhl?
Bist du schon in der Pipi-Kaka-Phase?
Stuhl in letzter Zeit in jeder Farbe und Form erlebt.
Ist gelber Stuhl ein Ding? Klassisches Testaufnahmenthema.
Die Väter da draußen werden es wissen, die Farbe geht dann so Richtung Curry, würde ich sagen.
Ach so. Also. Okay, kannst du bitte dein Amphetamin mal anmachen, weil das geht ja immer aus.
Ich sollte mein Amphetamin mal anmachen. Ich weiß nicht, ob das schon von Big Sur unterstützt wird.
Ja, du hast, das können wir gleich auch eine Folge kurz thematisieren, du hast Big Sur aktualisiert. Amphetamin. Und da würde ich mich einfach auch mal gleich die Frage stellen und von dir eine elaborierte Antwort wissen wollen. Warum?
Ich muss mal hier gerade kurz eine Session starten. Hours, 3 Stunden reichen wahrscheinlich, ne?
3 Stunden reichen, ja.
So, okay, jetzt kann ich wieder rein zurückgehen.
Aber irgendwie ist unten laut und oben nicht so laut.
Ja, du hast halt einfach ein lautes Organ, ne?
Ach so, vielleicht mache ich einfach mal so.
Das könnte helfen. Dann kann man auch besser trinken.
Aber wir haben ja nichts zu trinken.
Wir kriegen ja gleich noch was zu trinken.
Wie, wird es Bier geben?
Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht gibt es auch nur Mineralwasser.
Ach so, ich weiß noch nicht, ob ich Bier... Weil ich werde ja...
Du musst noch fahren, ne? Musst du mit dem Zug fahren?
Ich muss vom Zug fahren. Nee, ich werde ja nie wieder Alkohol trinken.
Ach so.
Kennst du das vielleicht?
Ja, klar. Das hatte ich mir auch öfter schon mal vorgenommen. Aber
ja, aber ich habe es jetzt einen Tag schon geschafft.
Mhm. Ja, guck. Also, das ist gut, du musst auch die kleinen Erfolge feiern.
Ja, kleiner. Genau.
Nee, Holger, haben wir ein Thema?
Ja, wir haben ein Thema. Also ich würde das zumindest mal probieren. Ja? Da können wir mal ein bisschen drüber...
Du weißt, dass der Erwartungsdruck ist jetzt hoch.
Nee,
nach so einer langen Zeit.
Nee, ich würde jetzt ganz locker rangehen. Also vielleicht quatschen wir einfach nur so.
Also ich würde ganz gerne erst einmal von dir den roten Faden sehen und ich würde ihn dann auch ganz gerne erst einmal absegnen, bevor wir hier irgendwie so völlig unvorbereitet in so eine Folge reinstolpern. Nach so einer langen Zeit, wo die Hörer einiges erwarten von uns.
Ist das so?
Ja.
Der rote Faden.
ich mach mal aus hier.